Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 7. März. Wir nehmen aber jetzt am Morgen des 6. März auf. Nur damit ihr weißt, dass, falls wir irgendwas erzählen und in der Zeit irgendwas ganz Verrücktes passiert ist, dann liegt daran, dass wir schon so früh aufgenommen haben. Der Daniel ist immer noch im Urlaub in Dubai. Er fliegt am Wochenende zurück. Deswegen habe ich heute die Lisa dabei. Die war ja schon mal, wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Es ist schon eine Weile her.
Letztes Jahr war das, glaube ich.
Letztes Jahr. Die Folge kam ja auch sehr gut an. Es ist immer mal schön, wenn man auch so ein paar neue Perspektiven mitbekommt. Lisa wird uns sagen, was sie zuletzt gekauft hat, wie sie den aktuellen Markt sieht, ja, was sie insgesamt so im Depot hat. Und ja, ich glaube, das wird eine richtig coole Folge. Bevor wir aber wie immer so ein bisschen auf die Marktlage eingehen, da werde ich gleich was zu sagen. Das ist ja auch unfassbar, was gerade aktuell los ist. Kann die Lisa vielleicht nochmal, ja, zwei, drei Sätzchen sagen, genau, wo du herkommst, was du so machst und so weiter.
Gerne. Danke dir auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein darf. Hallo zusammen, auch guten Morgen von mir. Ich freue mich sehr, nochmal zu Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Lisa Gehring. Ich bin Expertin für Vermögensaufbau bei Stock3. Und das ist auch das, was ich verfolge an der Börse. Mir geht es um mittel- bis langfristigen Aufbau von Depots mit Fokus auf ETFs, aber auch sehr, sehr stark auf Aktien, also langfristige Aktien, aber auch wachstumsstarke Aktien. Und genau, damit gleich den Ball zurück zu dir. Michael, es war jetzt ja auch eine sehr spannende Zeit an den Märkten. Am Mittwoch konnte man so ein bisschen durchatmen, gerade was so die Softwareaktien angeht, so ein bisschen wieder Fahrt aufgenommen, erste Erholungen. Das hat sich gestern schon auch ein bisschen weiter durchgezogen, aber der breite Markt ist ja gestern dann doch
Ja.
wieder unter die Räder geraten.
Es ist ein Schwanken zwischen cool, jetzt läuft's doch wieder und am nächsten Tag, oh nein, alles wieder weg. Ja, du hast es gesagt, also es gibt jetzt aktuell ja so viele Baustellen am Markt. Dafür muss man sagen, hält der Markt sich ja insgesamt doch noch ganz wacker. Wir waren ja schon, bevor dieses ganze Thema mit dem Iran kam, war es ja auch schon alles so ein bisschen am Wackeln. Und jetzt kommt natürlich noch der Iran-Krieg dazu. Von wenigen Tagen heißt es jetzt ja teilweise, es soll Monate dauern. Wir haben ja diese ganzen Disruptionen durch Anthropic, ChatGPT, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und ja, insgesamt natürlich so Anleiherenditen, Arbeitsmarkt. Also es gibt gerade so viele Themen, die den Markt aktuell belasten. Deswegen ja, mir war schon klar, dass dieses Jahr sehr holprig wird, aber dass man dann teilweise überrollt wird im Tech-Sektor, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber solche ganz krassen Abverkäufe geben natürlich auch immer wieder ordentliche Chancen und über die sprechen wir auch gleich nochmal. Du hast ja was gekauft. Nochmal ganz kurz, um euch alle mitzunehmen, was aktuell los ist. Also während wir das aufnehmen, ist der Arbeitsmarktbericht noch nicht da. Wenn ihr das morgen hört, wird er da sein. Deswegen will ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber es kann marktbewegend sein heute Nachmittag. Es werden 50.000 neu geschaffene Stellen erwartet. Arbeitslosenquote 4,3. Alles, was man so hört, soll es auch in dem Bereich dann kommen. Also der US-Arbeitsmarkt hält sich doch immer noch recht robust, muss man sagen, obwohl man ja schon hier und da immer wieder liest, dass ordentlich Leute gekündigt werden. Der ganz große Schock war ja bei Block. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, Lisa? Block möchte 40% aller Mitarbeiter kündigen. Das war dann, ja. Am nächsten Tag hat es auf jeden Fall wieder gerappelt. Am Tag vorher, ich weiß noch, oh, schöne Erholung. Du guckst morgens auf dein Handy. Aller Softwarewerte wieder abverkauft worden, weil Block 40% der Leute rauswerfen müssen möchte,
Wahnsinn.
ist natürlich echt ein Hammer gewesen. Ne? Was hast du? Denkst du, das ist so ein ja so ein Wink mit dem Zaunfall, dass das jetzt viele Unternehmen machen könnten, ne? Und da vielleicht dann die Margen steigern? Das ist ja so das, was vielleicht kommen könnte in dem ersten Schritt. Man wirft erstmal Leute raus, KI übernimmt das Ganze, man steigert die Margen, die Gewinne steigen, nur irgendwann hast du halt eine hohe Arbeitslosigkeit, wenn das so weitergeht, und dann kann auch keiner mehr irgendwie die Produkte kaufen.
Ich glaube zumindest, dass das die breite Angst ist. Deswegen schwappt das, glaube ich, auch immer dann so schnell über den breiten Markt, weil du natürlich dann bei so Einzelentwicklungen siehst, wo du eben denkst, okay, das könnte jetzt auch andere treffen. Und wie du sagst, ich meine, die Logik gibt das ja auch irgendwo vor. Alle
Ja.
Prozesse werden effizienter. Die Unternehmen sagen es ja auch immer, deswegen investieren sie, sie wollen Kosten senken. Und es ist natürlich schon so, dass bei Unternehmen der größte Kostenblock sind meistens die Mitarbeiter unter anderem. Und deswegen ist der Gedanke natürlich naheliegend.
Ja, also jetzt, und das Interessante ist, gestern hat jetzt zum Beispiel Oracle auch noch gesagt, man möchte auch tausende Stellen streichen. Oracle, also ich glaube, beide sind halt eigentlich ein Sonderfall. Block hatte damals viel zu viele Mitarbeiter eingestellt während Corona und hatte quasi so einen riesen Overhead. Und jetzt sagt man, also das ist auch so eine Meinung, sagt, okay, jetzt sagt man einfach, wegen KI können wir so viel sparen, dabei muss man einfach Leute loswerden sozusagen. Und bei Oracle, die sagen, sie müssen den KI-Infrastrukturausbau ja finanzieren, der ist unfassbar teuer. Und deswegen kündigt man ein paar Leute und teilweise wird es auch so sein, dass man einige Rollen nicht mehr braucht, weil das durch KI im Endeffekt ja, abgelöst werden kann. Ne? Ob das jetzt dann schon so eine, wie sagt man so schön, so eine Blaupause ist für den breiten Markt, das muss man mal sehen. Ne? Aber bisher, der Arbeitsmarkt ist noch recht stabil, aber wenn es natürlich so kommen sollte, da gibt es auch viele Stimmen, dass dann die Arbeitslosigkeit sehr stark steigt. Boah, was dann die Börsen machen, also dann wird es auf jeden Fall viele Unternehmen, denke ich, treffen. Also das muss man auf jeden Fall, denke ich mal, sehr stark verfolgen.
Ich glaube, es wird sehr unterschiedlich sein, je nach Unternehmen und auch je nach Branche. Aber ich meine, das Bild, was du zeichnest, ist ja schon etwas, was man ja auch beobachten konnte. Also ich merke das schon auch viel aus meinem Umfeld, dass einfach viele Unternehmen ja sehr stark eingestellt haben während Corona und jetzt schon auch einige wieder die Leute gehen lassen. Also der Arbeitsmarkt gerade als Arbeitnehmer ist ja nicht super.
Ja, und ja, aber eine interessante Sache, das hatte ich heute Morgen gefunden, das finde ich schon sehr spannend, weil es wurde gesagt, ich glaube, es hatte auch der Chef, der KI-Chef hier von Microsoft gesagt oder auch Dario Amodei von Anthropic, dass es in 6 bis 18 Monaten irgendwie keine, wie heißt es, White-Collar-Jobs mehr gibt, ne? Also diese Bürotätigkeiten, diese einfachen. Und die ersten, die es trifft, werden ja die Softwareentwickler sein. Ne? Wir merken das bei uns auch. Du kannst mit diesen ganzen Tools, das, was früher vielleicht so 3 Tage gedauert hat, haust du halt in 30 Minuten raus, so ungefähr, ne? Dank KI. Da wird da eine SQL-Datenbank, Backend, wird alles gebaut per Prompt. Das ist schon krass. Und da könnte man natürlich denken, ja, okay, dann brauche ich ja viel weniger als Softwareentwickler. Und das Krasse ist, habe ich heute Morgen gesehen, es gibt so eine Studie von Citadel, die Job-Openings-Postings für Softwareentwickler, die steigen gerade ohne Ende. Die fallen nicht, sondern die steigen, ne? Und das ist natürlich schon, das ist ja so ein, das hat mir auch mal im Podcast, hat der Daniel damals gesagt, dieses Jevons-Paradoxon, ne? Wenn etwas sehr viel günstiger wird durch Technologie, dann steigt die Nachfrage halt und das sorgt halt dafür auch, dass sogar mehr jetzt in dem Fall Softwareentwickler gebraucht werden, weil du halt einen unfassbar größeren Output hast. Deswegen, also ich war ja eine Zeit lang fast schon im Panikmodus, wie das hier überhaupt weitergehen soll, wer soll überhaupt noch einen Job übernehmen, aber wenn man das natürlich jetzt liest, vielleicht gibt es doch Hoffnung, ne, dass dann ja wir uns natürlich viel schneller weiterentwickeln, aber das Ganze trotzdem noch Mitarbeiter brauchen. Das wäre natürlich auch schön. Ne?
Dann glaube ich auch, dass es zumindest mittelfristig noch so sein wird. Also langfristig, das ist natürlich steht noch in den anderen Sternen, aber ich glaube kurz bis mittelfristig, das sind Szenarien, die gezeichnet werden. Ich glaube, das sind teilweise schon auch einfach Stories, die gezeichnet werden, ja, die ich schon sehr für sehr ambitioniert gerade vom zeitlichen Horizont halte. Aber wer weiß.
Ja, genau. Also und ansonsten, gestern war ja Dow Jones deutlich im Minus, der DAX war deutlich im Minus, also 1,6%, da hat es ordentlich gerappelt. Ja, es gibt so viele Belastungsfaktoren, aber ich denke zum Großteil aktuell der stark gestiegene Ölpreis. Man liest jetzt ja auch schon wieder, was die Kerosinpreise kosten, ne? Also für uns Verbraucher Strom- und Gaspreise, das drückt dann wieder auf den Konsum. Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz, die Industrie ist brutal belastet und deswegen, ja, gestern auf jeden Fall Gewinnmitnahmen. Was dann aber auch noch kam, ein kleiner Abverkauf bei Halbleiteraktien. Ja, die US-Regierung, das ist halt auch, man denkt immer, jetzt hatte Broadcom richtig gute Zahlen. Kommt gleich nochmal auf Marvell Technology zu sprechen, auch super Zahlen. Nvidia hatte ja auch bombastische Zahlen. Da bin ich zwar persönlich ein bisschen skeptischer, wie das jetzt alles weitergehen kann, aber anderes Thema. Aber dann kam gestern, die Trump-Regierung hat noch gesagt, sie bereiten jetzt Regelungen vor, die den Versand von KI-Chips ja ohne Genehmigung einschränken würde, und zwar weltweit. Also die Chips dürfen nur noch in den USA verbaut werden und alle anderen brauchen quasi eine Genehmigung. Und das ist natürlich schon krass. Früher hieß es ja nur, hier in China brauchst du erstmal eine Genehmigung oder in Nahost. Ich glaube, wir Europäer, ja, waren bisher eher Verbündete, aber im Endeffekt soll das jetzt weltweit so sein, ne? Und weiß nicht, ich glaube, die USA, die merken jetzt, dass das irgendwie das Wichtigste überhaupt ist, Rechenleistung, die besten Modelle, KI-Chips und so weiter. Und deswegen will man jetzt noch stärker kontrollieren, wer hier überhaupt die neuesten Modelle bekommt. Ne? Und ja, da kann man natürlich jetzt dann das Ganze in Zukunft sehr krass verzögern einfach. Oder dann Nvidia sagen, selbst wir Europäer kriegen nur noch das alte Modelle und so weiter, finde ich auch ziemlich krass, oder? Was da die USA da macht. Genau, und ansonsten, genau, was vielleicht noch interessant war, was gestern ein großes Thema war, ja, das hat mich persönlich sehr gefreut. Es war ja querbeet brutaler Verkaufsdruck, also auch Rüstungswerte im Minus, selbst Ölwerte waren, glaube ich, gestern gar nicht so stark, aber Software-Titel waren richtig gut unterwegs. Da, ich glaube, ServiceNow und so, die haben mittlerweile 20-25%, teilweise sogar noch mehr vom Tief sich erholt. Gestern war Booking.com deutlich im Plus, DoorDash deutlich im Plus. Ich hatte das gar nicht gecheckt, was da gestern los war. Ich habe auch die ganze Zeit rumgesucht nochmal, was da jetzt der Grund war, ob es da irgendwie nochmal Shortseller-Eindeckungen gab, keine Ahnung. Aber ich meine, hast du das damals mitbekommen, dass OpenAI ja gesagt hat, sie wollen im Endeffekt dafür sorgen, dass wir dann alle nur noch die ChatGPT-App nutzen und wenn es jetzt heißt, ich suche eine neue Kaffeemaschine, ne, liste mir mal die geilsten Maschinen auf, dann kriegst du die und dann kaufst du das halt alles komplett direkt über die App. Ne? Das war natürlich dann sehr gefährlich für alle anderen. Ne? Oder wenn man sagt, ich möchte hier einen Burger essen, fragst ChatGPT, du brauchst halt kein Uber Eats mehr und kein DoorDash mehr. Das hatte dann so ganz, ganz große Auswirkungen auf die Aktie natürlich. Disruptionsängste, alles wird nur noch mit einem Agenten gemacht, nur noch über die KI-Apps und so weiter. Und gestern gab es jetzt halt eine Meldung von The Information, dass OpenAI bei seinen Plänen zurückrudert, das Einkaufen direkt in ChatGPT zu integrieren. Ne? Also es hieß ja vorher, die wollen das komplett machen und jetzt geht's wohl so in die Richtung, dass man sich nur noch auf die Abwicklung, auf den Bezahlvorgang konzentriert und man wohl doch in die entsprechende App erstmal geleitet wird. Ja? Und das ist ja schon irgendwie ein krasser Rückzieher, muss ich sagen. Und deswegen waren dann Booking und Co. alle im Plus und auch ServiceNow und Co. Ne? Vielleicht hat der Markt jetzt doch die Hoffnung, dass auch diese ganzen Unternehmen nicht so schnell disruptiert werden. Also mich macht's jetzt ein bisschen happy, weil ich hatte da ein recht großes Exposure aufgebaut bei der einen oder anderen Aktie. Ich hatte übrigens auch ServiceNow nachgekauft und der Kauf ist jetzt auch schon, ich glaube, 15% im Plus. Ne? Also der Pessimismus war dort schon brutal einfach, muss man sagen. Ne? Also deswegen, da sieht's auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, aber apropos, du hast ja, glaube ich, auch noch eine Story mitgebracht von Anthropic. Die sind ja auch jetzt aktuell so im Fokus der US-Regierung. Das Krasse ist, was ich gelesen hatte, dass ja auch dieser Angriff auf den Iran unter anderem mit Palantir, aber auch mit den KI-Modellen von Anthropic zu tun hat. Ne? Das hängt auch alles miteinander zusammen. Ne? Wer darf Chips benutzen? Wer darf dann überhaupt die Modelle benutzen? Weil du siehst ja, dass das halt auch militärisch halt große Auswirkungen hat.
Ja, absolut. Und was du ansprichst, das ist genau ein Teil von diesem Paradoxon, was es in dem Ganzen gibt. Das Ganze hat ja letzten Freitag angefangen, hohe Wellen zu schlagen, als die US-Regierung gesagt hat, sie werden Anthropic auf Supply Chain Risk einstufen, was schon ziemlich krass ist, weil es das erste Mal ist, dass sie das bei einem amerikanischen Unternehmen tun. Das war bis jetzt immer so ein Schlag gegen das Ausland, aber halt natürlich nie im Inland. Und jetzt machen wir das erste Mal, was schon ein sehr krasses Signal ist. Es wurde auch stark aufgegriffen. Also andere Unternehmen sind dann auch auf die Regierung zugegangen. Also ein Konglomerat aus Unternehmen wie Nvidia und so, die halt auch gesagt haben, so, boah, ihr könnt doch nicht unser hauseigenes Unternehmen quasi da auf diese Liste setzen. Und natürlich auch Anthropic hat das Gespräch gesucht. Tatsächlich auch interessanterweise viele Privatnutzer haben da auch ganz stark Stellung bezogen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um was ging es denn eigentlich? Das Problem ist, oder was heißt das Problem für die US-Regierung ist, sie nutzen ja Claude schon sehr stark. Das war ja auch das erste Modell, das sie mit einem über 200 Millionen Dollar Vertrag aufgenommen haben in ihr Regierungsnetz. Und das wollten sie ausweiten und sie wollten da uneingeschränkte Handlungsmöglichkeiten haben. Und ich meine, das ist ja immer so das Thema mit Anthropic versus OpenAI. Die sagen ja, sie wollen einfach gewisse Themen nicht. Sie wollen ja für Sicherheit kämpfen. Und das ziehen sie da auch sehr stringent durch, auch in den Gesprächen mit der US-Regierung. Und haben halt eben gesagt, okay, gewisse Themen gehen halt einfach nicht. Also sie wollen einfach gewisse
Ich glaube, dass das Hauptding war, was sie nicht wollten, war, ich glaube, die komplette Überwachung der US-Bürger war, glaube ich, so ein Thema. Ne? Das wollte Anthropic nicht, dass die US-Bürger, glaube ich, komplett überwacht werden. Ne? Das war
sie wollten nicht, dass Massendatenüberwachungen von US-Bürgern stattfinden können. Und sie wollten auch nicht, dass vollständig autonome Waffen gemacht werden.
Genau, ja.
Und das sind so die zwei Themen, wo halt dann die US-Regierung gesagt hat, okay, sie wollen sich da aber nicht einschränken lassen. Also ihnen geht es halt insbesondere darum, dass sie halt im Handlungsspielraum nicht eingeschränkt werden wollen, sondern dass sie halt je nachdem, was sie für die Sicherheit des Staates brauchen, dass sie es das alles einsetzen dürfen. Und da sagt halt Anthropic, nein, das wollen sie ihm nicht zulassen. Mhm. Wollten da eine gewisse Formulierung rausnehmen lassen. Und da ist ja parallel dazu, am Freitag wurde dann ja ein Abkommen mit OpenAI eingegangen. Ja. Die haben dann auch stark nochmal gegen Anthropic geschossen und haben auch gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass man dann als Unternehmen hier Einschränkungen tätigt, sondern als Unternehmen soll man das bereitstellen und dann aber auch quasi, wie das dann benutzt wird, vollkommen dann überlassen. Und es ist halt eben interessant, weil eben gestern Morgen, also Europazeit, hieß es noch, okay, es werden jetzt neue Gespräche geführt. Und dann quasi am Nachmittag und Abend bei uns kamen dann die Meldungen, okay, es wurde jetzt offiziell, wurden sie auf die Liste gesetzt. Und Anthropic hat jetzt auch gesagt, dass sie rechtlich vorgehen werden dagegen. Und das ist etwas, da bin ich schon jetzt sehr gespannt, was das mit dem Ganzen machen wird. Einerseits natürlich, weil es brutale Kosten sind. Ich bin gespannt, wie das dann Anthropic stemmt. Ich meine, Kosten sind ja ein Megathema bei solchen Unternehmen. Und dann ein Rechtsstreit mit dem US-Staat, das hat natürlich ja hohe Visibilität, aber die Kosten werden natürlich bombastisch sein. Und gleichzeitig ist es natürlich schon, für mich ist es ehrlich gesagt so, Anthropic ist so der, wie soll ich sagen, sie achten auf die Entwicklung von AI.
Sie sind noch auf der guten Seite sozusagen. Genau. Also wissen, genau, hat man das Gefühl.
Ja. Alle so irgendwo. Ja. Und deswegen ist es natürlich, also ich finde es persönlich toll, dass es auch ein Unternehmen ist, dass sie sich das trauen und dass sie das auch machen und dass sie sogar gegenüber der US-Regierung einfach ihren Stand stellen und sagen so, hey, nein, wir machen das nicht und wir gehen da jetzt vor Court. Bin natürlich trotzdem aber gespannt, was es mit der gesamten Entwicklung macht. Wenn natürlich kurzfristig jetzt OpenAI da stark davon profitiert, weil das nämlich jetzt bedeutet, dass alle Unternehmen, die irgendetwas machen in Richtung von militärischen Anwendungen, Claude nicht mehr benutzen dürfen.
Ja, ich glaube, genau das ist dieser Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Das kann natürlich, jetzt ist immer leicht gesagt von außen, von wegen, ja, bleib doch mal standhaft und so, aber wenn du damit halt deine Firma dann in die Wand fährst, wenn du wenn kein Kunde mehr mit dir etwas machen darf, weil du auf der Supply Chain Risk der US-Regierung bist, ja, dann kannst du dich halt auch zerlegen einfach, ne? Also von daher ist immer von außen leicht gesagt, aber das ist schon echt, ja, ziemlich heftig, dass die sich da so dagegen stemmen. Ich finde es auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, die US-Regierung sagen ja auch, die sind zu woke oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, aber bin mal gespannt, ja, wie das dort weitergeht.
Und ob sie das auch durchziehen, ehrlich gesagt. Ich meine, das haben sie es erstmal gesagt, weil eben gestern hieß es noch morgens, es werden noch Gespräche geführt, es hat dann keiner der Parteien bestätigt. Man weiß ja nicht, ob nicht trotzdem noch Gespräche geführt werden. Ja. Ich glaube, dass natürlich Anthropic schon Interesse daran hat, das doch irgendwie anders zu lösen. Das kann natürlich auch erstmal ein Statement gewesen sein.
Ich glaube, irgendwie wird es dann wieder am Ende eine Einigung geben, weil auch die USA sollte kein Interesse daran haben, jetzt so ein Unternehmen wie Anthropic, die ja auch, weiß nicht, eine halbe Billion bald wert sind oder so, das jetzt an die Wand zu fahren. Es gibt doch übrigens jetzt nochmal ganz frisch nochmal so neue Zahlen von OpenAI und von Anthropic, was die so an Umsätzen machen. Also das sind dann die quasi die hochgerechneten Umsätze anhand der Umsätze vom letzten Monat. Und da würde OpenAI jetzt schon bei über 25 Milliarden landen mittlerweile. Es hat jetzt ein Insider gemeldet. Ja, ein Anstieg von 17% gegenüber dem Jahresende. Also die wachsen halt Monat für Monat. Das ist schon echt krass. Aber es gibt so eine schöne Grafik. Anthropic, die sind auch mittlerweile jetzt durch diese ganze Aktion, dass sie sich übrigens dagegen gestemmt haben, sind sie jetzt auf Platz 1 in den USA. Es gibt auch ganz viele, die jetzt OpenAI deinstalliert haben, weil sie jetzt gesagt haben, es arbeitet OpenAI mit der US-Regierung zusammen, wollen wir nicht. Wir deinstallieren OpenAI und holen uns Anthropic. Die sind überall in den Download-Charts jetzt auf Platz 1. Und wenn du dir die Umsatzentwicklung von Anthropic anschaust, das ist so, also es gab, glaube ich, noch nie ein Unternehmen, was so schnell, so stark gewachsen ist. Die sind jetzt auch schon bei 19 Milliarden jährlich im Umsatz hochgerechnet. Ja, die waren noch im Januar 25 bei 1 Milliarde. Und jetzt sind sie bei 19 Milliarden. Also sie haben den Umsatz verzwanzigfacht jetzt fast innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Das ist also unfassbar. Also Da läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber kann sich natürlich auch sehr schnell jetzt ändern, je nachdem, was dabei so rauskommt. Aber er ist eine spannende Story und der hat auch insgesamt alles, glaube ich, Auswirkungen natürlich auf die Börse und bald, ich glaube, beide wollen ja dieses Jahr vielleicht noch an die Börse kommen, ja. Also die ersten, die kommen werden, werden SpaceX sein wohl, ne, zu einem unglaublich irren Preis, glaube ich, ja. 1,5 Billionen oder so, unfassbar. Und die beiden, ja, das ist ja auch immer der Witz, ne? Die werden dann kommen auf irgendeiner Bewertung von, ich weiß nicht, 500 Milliarden bis 1 Billion. Und dann wird der erste Kurs aber nochmal wahrscheinlich höher sein. Also du kannst dann da als Privatanleger, auch bei SpaceX, ne? So ein geiles Unternehmen, wenn man sich einfach vorstellt, dass SpaceX irgendwie die letzte Bewertung 1,5 Billionen sind, die kommen dann zu 2 Billionen an die Börse oder sowas. Also der erste Kurs sind 2 Billionen und die machen 20 Milliarden Umsatz. Ey, das macht ja gar keinen Sinn einfach. Das ist so eine absurde Bewertung, obwohl es natürlich geil ist und viel Fantasie hat. Aber ich glaube, da verbrennt man sich doch eher die Finger. Deswegen sehr, sehr schwierig. Genau. Und genau, ansonsten, wie war denn so jetzt, du hast ja gesagt, du bist eher breiter aufgestellt. Ne, wenn wir jetzt mal auf deinen Depot oder was du zuletzt gemacht hast, zu sprechen kommen. Wie erging's dir bis jetzt dieses Jahr? Je nachdem, wie man agiert, ja, also alle Techies ist die Stimmung nicht so gut, glaube ich, ja. Oder alle, die SaaS-Aktien haben, noch schlechter. Wie erging's dir oder deinem Depot? Und vielleicht kannst du mal ein paar Sätze sagen und auch vielleicht, was hast du zuletzt gekauft oder was findest du vielleicht gerade spannend?
Ich habe ja zwei verschiedene Depots. Also wir haben ja bei Stock 3 verschiedene Services und ich bin da im Service Stock 3 Ultimate und führe da zwei Depots. Im Rahmen meiner Strategie eben das eine Buy and Hold, wo ETFs und aber insbesondere langfristige Aktien abgedeckt sind und dann ein Depot Wachstumsaktien, wo eben sehr stark insbesondere Tech-Werte, aber auch andere Wachstumsaktien drinnen sind. Ja, und natürlich ähnlich dem Gesamtmarkt, also im Wachstumsaktien-Depot, das ist natürlich schon heftig, wobei ich sagen muss, das ist jetzt einfach eine Entwicklung, die setzt sich so seit dem Corona-Hoch, finde ich, fort. Es gab jetzt einfach immer wieder bei alles, was Software und Tech ist, es gibt halt immer das Auf und Ab und Auf und Ab. Und ich sehe das eigentlich immer eher als Chance, muss ich sehen, weil diese Werte einfach regelmäßig sowas von überteuert sind, dass man überhaupt keine Chancen mehr findet. Deswegen, ich warte eigentlich immer wieder diese Rücksetzer und mir dann wieder mein Portfolio anzuschauen, Werte anzuschauen, die spannend finde, zu schauen, okay, wo kann ich meine Position verbilligen? Da komme ich dann auch gleich mit einem konkreten Wert drauf. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich gerade in den letzten ein, zwei Jahren und auch den letzten Monaten auch sehr stark eher auf die Buy-and-Hold-Schiene jetzt wieder gegangen bin, was ich auch ausgezahlt. Also in dem Depot habe ich einmal einen sehr schönen Anstieg über die letzten, also ich führe das seit 2018, das eigentlich läuft sehr stringent nach oben, mit einem Plus von, zeitgewichteten Plus von 140%. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, mir gibt das persönlich sehr viel auch Ruhe, weil ich bin jemand, das ist auch eine Persönlichkeitssache, dieses Hin und Her, ich mag das nicht, ich bin auch jemand, ich lege auch sehr viel Wert auf meine Privatzeit. Ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub auch die letzten 2 Wochen und irgendwie jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, dann passiert irgendwas richtig krass an
der Börse. Bei mir auch. Das ist bei mir immer wenn ich im Urlaub bin, ist schon ein Running Gag. Geht am besten short oder sichert eure Depots aus. Wenn ich in Urlaub bin, dann knallt's. Das ist echt verrückt.
Ja, Wahnsinn. Das könnte man bei mir genauso sagen. Aber das gibt mir eben die Ruhe, weil ich halt einfach weiß, okay, mein Grundstock ist das Buy and Hold Depot. Ich würde sagen, macht ungefähr so 2/3 aus von meinem Depot. Und das läuft einfach. Das entwickelt sich kontinuierlich nach oben. Das sind substanzielle Werte. Ich meine, da habe ich klassische Werte drin, wie, was habe ich denn da alles drin? Ich blick mal kurz drauf, was da gerade so spannende Werte sein könnten. Ich meine, ganz klar, Werte, die jetzt stark unter die Räder gekommen sind, ja, wo man auch draufsetzen kann, wie sich das weiterentwickelt, sind LVMH und L'Oreal. Natürlich noch mal ein bisschen dauern kann. Aber solche Werte finde ich schon immer spannend, weil ich blicke da auf Jahre, Jahrzehnte drauf. Dann habe ich da aber auch Werte drinnen, wie zum Beispiel Illinois Toolworks aus den USA, die halt sehr stark eben auf sehr unspannende Infrastruktursektoren gehen. Oder CME zum Beispiel, das natürlich immer profitiert von so volatilen Zeiten. Solche Werte sind für mich da sehr spannend drinnen. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt gerade eben mit diesen Einbrüchen jetzt, finde ich es wieder interessant, auf meine Wachstumswerte zu gucken. Und Ich fand es ganz witzig, weil ihr habt ja auch letztens über Insiderkäufe gesprochen. Und das fand ich eben auch bemerkenswert, dass gar nicht so viele Käufe stattgefunden haben, trotz diesem krassen Rückgang. Was man ja schon gerne sieht als Investor. Deswegen hat es mir jetzt umso besser gefallen, dass bei The Trade Desk kam jetzt die Nachricht. Ich meine, The Trade Desk ist ja auch unglaublich unter die Räder gekommen. Nicht nur dieses Jahr. Die sind ja seit Jahresbeginn um fast 40% gefallen, liegen aber schon von davor etwas 80%.
Ich glaube, sind 80% unterm Hoch oder so. Ne?
Ja. Was eine brutale Entwicklung ist.
Da hatten wir doch gerade eben im Vorgespräch. Nur mal, ich habe es ja noch im Langfristdepot und ich dachte, es könnte so neben Block der erste Ten-Bagger in meinem Depot werden. War irgendwie bei plus 500%. Fast kommt, ich guck mal gerade währenddessen rein. Ich glaube, jetzt mit dem Anstieg gestern vielleicht wieder im Plus, aber das ist halt, das ist die USA, ne? Also, du kannst von einem Ten-Bagger kannst du wieder zurück auf Null gehen. Also, da gibt's Tannenbaumcharts. Das ist so bitter. Jetzt guck ich gerade mal rein. Na, ich bin wieder ein bisschen im Plus, ja, aber es ist traurig.
Ja, wir haben ja vorhin geredet, mir ging's genauso. Ich meine, das war eine von meinen Monster-Aktien. Ich freue mich immer noch über einen Gesamtplus von 35%. Aber das ist natürlich sehr überschaubar zu dem, was es mal war. Aber so sind halt diese Werte. Und deswegen ist es aber meines Erachtens wichtig, dass man die sehr genau kennt und im Blick hält und dann Chancen ergreift. Und meines Erachtens ergeben sich da jetzt Chancen. Einmal, weil es gab jetzt große Insiderkäufe von Jeff Green, dem CEO.
Ja.
Er hat jetzt 6 Millionen Aktien gekauft. Und das ist, meines Erachtens ist es ein extrem wichtiges Signal. Ich meine, ich bin natürlich auch ein Berkshire-Fan von dem, wie ich herkomme, vom Vermögensaufbau. Die haben ja auch gerade erst wieder jetzt groß nachgekauft. Und es ist natürlich so, wenn das Management investiert, ist es natürlich ganz anders mit dem Unternehmenserfolg verbunden. Sie riskieren das eigene Kapital, die haben die operativen Einblicke. Also es gibt einen Grund, warum sie das tun. Und das ist natürlich dann ein Signal, dass sie in die Zukunft des Unternehmens stark glauben. Deswegen, wie ihr auch gesagt hattet, das ist natürlich etwas, was man dann sehen möchte, gerade wenn die Aktie stark fällt, wenn man sagt, okay, das ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen eigentlich gerade zu günstig ist für das, was es eigentlich liefert. Und parallel dazu kam jetzt eben auch die Story auf, dass wohl OpenAI und The Trade Desk im Gespräch sind. OpenAI sucht einen Ad-Partner. Da geht es einmal darum, die wollen natürlich auch ihren Revenue-Pfeiler aufbauen. Ja, das ist ja ein großes Thema bei denen. Die haben ja eigentlich aktuell nur die Subscriptions und die Verwendung der API. Und aber für The Trade Desk ist es natürlich auch super spannend, weil da geht es zum Beispiel darum, dass automatisch dann Anzeigen gekauft werden können, dass du dann den Advertiser direkt einbindest, dass du zum Beispiel da auch Auktionen quasi abwickeln kannst, also quasi Werbeauktionen. Und also vielleicht zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Du hattest es ja vorhin schon gesagt, in so eine ähnliche Richtung, wie es gegangen wäre mit dem Unternehmen, dass sie dann direkt quasi das Produkt darstellen und den Kauf abwickeln. Ja. Soll es ja doch so sein, dass du dann auf den Anbietern gehst, aber dann musst du ja trotzdem irgendwie Werbe schalten. Und konkret könnte es zum Beispiel aussehen, okay, du suchst irgendwie nach Laufschuhen für Sport und dann wird dir angezeigt, okay, das sind die besten Laufschuhe für Anfänger und dann hast du halt eine Sponsored Recommendation.
Genau. Ich glaube, die hat nochmal als Beispiel damals irgend so eine komische Soße oder irgend sowas war das dann fürs Grillen. Da sucht jemand einen Grill und dann war da unten drunter die perfekte Barbecue-Soße oder so. Ja, ich glaube aber auch, ne, also die werden das machen mit der Werbung höchstwahrscheinlich, ne? Oder die testen das ja schon. Und wenn natürlich so Trade Desk der Partner wird, ich meine, sie sprechen da auch mit AppLovin, das ist ja so der Konkurrent. Wenn der Trade Desk dort der Partner wird, dann ja, könnte die Aktie, glaube ich, auch wieder. Da ist so viel Pessimismus natürlich gerade drin und ja, das Wachstum ist sehr stark zurückgegangen, aber ich habe gerade nochmal drauf geschaut. Also die Q4-Zahlen, ja, also wenn du denkst, die Aktie verliert 80% oder mehr, dann denkst du ja eigentlich, die sind ja komplett unter Wasser oder schrumpfen, die sind immer noch zweistellig gewachsen um 14% in Q4. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett an die Wand gefahren sind, aber sie geraten schon unter Druck. Die Aktie war auch so schwach, weil der Ausblick jetzt auf das Q1, das war halt unter Erwartung. Vor allen Dingen, was das Ergebnis angeht, also da scheint es ein bisschen Margendruck zu geben. Beim Umsatz hatte man auch ein bisschen mehr erwartet, aber ich glaube halt, aktuell ist alles schlecht bei dem Unternehmen, wenn da irgendwelche kleinen Lichtblicke kommen. Und es war ja dann ein Insiderkauf. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so einen großen Insiderkauf gesehen habe. Es waren ja fast 150 Millionen US-Dollar. Ne? Das ist ja völlig crazy. Also Verkäufe sind eigentlich normal und der Jeff Green hat auch, glaube ich, damals, das machen aber alles, nichts Ungewöhnliches. Ja, wir kriegen ja immer Mitarbeiteraktien, also die Optionen, die hauen sie immer raus. Er hatte dann hunderte Millionen verdient, als die Aktie auf Allzeithoch stand, hat er schön abgeladen. Ja, und jetzt hat er das Geld halt eben und steigt wieder viel tiefer ein. Und das könnte ja schon zeigen, dass er, also es zeigt, dass er sehr stark dran glaubt, weil das ist ja jetzt nicht so ein Pseudokauf. Also ja. Ich glaube auch für den sind, also 150 Millionen, das ist ja crazy. Ne?
Ja.
Und vielleicht hat er auch da schon Hoffnung, dass sie mit ChatGPT da irgendwie einen Deal hinbekommen oder auch ansonsten, ne, dass sie nicht so schlecht dastehen, wie es da den Anschein hat. Also ich hatte sogar jetzt nach den Q4-Zahlen überlegt, haust du die noch raus? Die Position ist so klein und kein Ende in Sicht. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall das Ding erstmal halten und gebe dir noch ein bisschen Chancen. Aber es ist ja ein schönes Beispiel, was halt alles passieren kann in den USA. Ja. Es gibt auch noch ein Aktienrückkaufprogramm übrigens. Da haben sie, glaube ich, auch noch verkündet. Nochmal 350 Millionen. Also
ja, und das, wie du sagst, also für mich ist das schon auch die Höhe ausschlaggebend. Also ich habe die Aktie tatsächlich gestern noch nachgekauft. Zum ersten Mal seit Jahren. Also wenn ich einen Kurs gekauft, damals während dem ganzen Hype und dann eben lange nicht mehr angefasst, weil so eine Position willst du ja, wenn, dann verbilligen. Aber jetzt mit diesem starken Signal dachte ich mir so, die ist so krass gefallen. Das ist zum ersten Mal, wo man auch sagen würde, okay, da stimmt auch die Bewertung.
Ja.
Da kaufe ich jetzt nach, weil für mich, ich sehe da schon sehr, sehr viel Zukunftspotenzial. Wenn es nicht OpenAI ist, wird es andere Möglichkeiten geben. Aber ich meine, das Gespräch zeigt natürlich schon, man hört das natürlich gerne als Investor, gerade wenn es so komplett neue Märkte sind, die das Unternehmen eröffnen könnte, weil das natürlich den Umsatz sprunghaft ansteigen lässt. Schauen wir, wie sich's entwickelt. Aber für mich ist das aktuell ein sehr spannender Turnaround-Kandidat mit einem extrem krassen Signal vom Management, was man.
Ja, genau. Das ist immer das Schöne, ne? Man kann immer so hoffen, dass da irgendwas dreht, aber ich habe auch immer gesagt, ne? Also, wenn die doch alles sagt, wir werden nicht disruptiert und jeder behauptet immer, ja, wir sind ja Profiteure von KI, ja, wo ist denn euer Skin in the Game? Da kauft doch mal nach, zeigt mal. Und vor allen Dingen bei dem Unternehmen, wo jetzt wirklich gekauft wird, auch ServiceNow, deswegen habe ich die auch aufgestockt, da hat ja auch der Bill McDermott für 20 Millionen gekauft oder will nochmal sogar kaufen. Das andere Management hat, ich glaube, irgendeiner hatte noch gekauft. Die anderen haben jetzt ihre Verkaufspläne immerhin gecancelt. Die haben ja alle diese automatisierten Verkaufspläne von den Optionen. Das haben sie alle gecancelt. Das ist zumindest ein bisschen was. Bei SAP hat der CFO richtig ordentlich zugegriffen. Es gibt noch hier so kleinere Werte wie Atos Software, Innoscripta, da haben die auch das Management gekauft. Das ist jetzt alles kein. Also es muss nicht bedeuten, dass die Aktie deshalb steigt, aber wenn halt Aktien komplett ausgebombt sind und dann das Management mal richtig reingreift, getreu dem Motto, okay, der Markt übertreibt hier völlig, dann gibt es mir auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit, ne, dass da vielleicht ein Turnaround kommen könnte. Ich glaube auch bei Duolingo gab es jetzt einen Insiderkauf, hatte ich gesehen, ne? Ist ja auch brutal abverkauft. Also die hat es ja, glaube ich, sogar noch stärker erwischt. Das ist ja brutal, auch nach den Zahlen dann nochmal. Also ich glaube, dieses Jahr, wie du gesagt hast, ne, ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn du solche Aktien jetzt teilweise schon im Depot hast, aber es gibt auch, glaube ich, wieder richtig gute Chancen, denn von diesen KGVs 40, 50, 60, 80, was die dann mal hatten, so ServiceNow und Co. oder auch SAP, sind wir halt jetzt in Regionen gelaufen, irgendwie auch bei Adobe, ja, KGV 10 nur noch, ne, also könnte der Pessimismus zu groß sein. Ja.
Ich fand das auch spannend, weil es war jetzt auch die von Morgan Stanley, die Tech, Media und Telekom Konferenz. Und da war so ein bisschen der Konsens und das eben ähnlicher, wie ich ihn persönlich wahrnehme und wie auch meine Meinung ist. Es ging ja in der Vergangenheit sehr stark darum, eben Kosten zu sparen, die Produktivität zu steigern. Jeder musste sagen, okay, ich verwende AI, ich verwende KI. Und jetzt sind die Investoren einfach deutlich kritischer. Jetzt geht es eben wirklich darum, du musst halt beweisen, dass du wertvoller wirst damit und dass dein Produkt nicht überschüssiger wird damit. Ja. Und das merken wir jetzt auch eben sehr stark mit dem Blick auf die Zukunft. Ich meine, egal wie gut die Zahlen im Heute sind, jegliche Verfehlung, wo die Erwartungen nicht exorbitant sind für das folgende Quartal oder das folgende Jahr, wird richtig hart abgestraft. Aber eben genau das, weil sich natürlich die Investoren erwarten, dass wenn du so von dir überzeugt bist und glaubst, dass du so einen hohen Mehrwert jetzt stiftest mit den teilweise auch extremen Ausgaben, die du hast, hinter dem Aufbau, dann musst du ja auch exorbitant wachsen und das wollen sie natürlich sehen.
Ja, deswegen, ja. Also es wird auf jeden Fall in dem Bereich sehr, sehr spannend. Genau, du hast noch eine Aktie, hast du dir, glaube ich, auch nochmal angeschaut, hatte ich jetzt letztens auch gelesen, BYD. Die hatten ja, glaube ich, auch jetzt eher schwache Absatzzahlen, wobei das jetzt nicht nur an dem Unternehmen liegt. Ich glaube, in China läuft es bei allen jetzt oder bei sehr vielen aktuell nicht so gut. Auch Tesla und Co. haben da ordentlich auf den Deckel bekommen. Aber BYD hat, glaube ich, so eine ganz, ganz krasse neue Batterie vorgestellt, wo du, ich weiß gar nicht, wie schnell, aber innerhalb von wenigen Minuten hast du das Auto aufgeladen. Also das ist so krass. Geht im Endeffekt fast so schnell wie tanken. Und das ist natürlich schon, das ist schon sehr krass. Aber BYD ist ja auch bei vielen Privatanleger oder war eine ganze Zeit lang sehr beliebt. Was hast du dazu noch rausgefunden?
Ja, ich habe es mir deswegen eben angesehen, weil eben sehr viele eben danach fragen und es sehr beliebt war. Und ich fand es interessant, weil sie jetzt im Februar einen starken Verkaufsrückgang gemeldet haben.
Ja.
Sie haben quasi jetzt das 6. Monat in Folge rückläufige Verkäufe. Der Absatz ist um 41% year over year gefallen. Rund 190.000 Fahrzeuge, was der größte Rückgang seit der Pandemie ist. Und das obwohl in China mit dem chinesischen Neujahr ist quasi Anfang des Jahres ist ja quasi das stärkste Jahr eigentlich. Und es ist aber eine Entwicklung, die sich nicht so widerspiegelt bei den Konkurrenten in China, okay, die eigentlich sehr stark gewachsen sind zum letzten Jahr. Und deswegen habe ich mir das nochmal angesehen. Ich glaube, es ist einfach sehr interessant, das im Blick zu behalten. Weil es ist oft das Problem mit so Lieblingswerten. Und ich habe den Eindruck, dass halt BYD einfach von vielen sehr gehypt wurde, auch als super spannende Alternative zu Tesla. Und mein persönlicher Eindruck ist, es ist so langsam, kommt das so ein bisschen in Stocken. Es gibt auch einfach sehr viele Konkurrenten. Natürlich, sie liefern nach, auch mit spannenden neuen Innovationen. Aber ich glaube, es ist als Investor ganz wichtig, dass man da einen absolut breiten Blick behält, sich auch die Konkurrenz anschaut,
ja,
wie die da aufgestellt sind, weil sich das gerade so ein bisschen da shiftet, genau. Das, ja, ist aber eine Notiz. Ich meine, ich persönlich sage es immer, ich investiere tatsächlich nicht in die Automobilbranche. Also wenn ich eine Aktie kaufen würde, wäre es Ferrari. Aber weil das für mich ein Qualitätswert ist, also ich suche da langfristige Werte. Aber ich fand es eben spannend, weil ich weiß, bei uns wird das auch immer wieder nachgefragt bei Stock 3.
Ja.
Ich habe ja auch mit Harald Weigand, unserem Head Trader, regelmäßig blicken wir auch auf Werte und da war das eben auch sehr oft ein Thema und deswegen fand ich das spannend, dass da jetzt diese Entwicklung eher ein bisschen mau war.
Ja, genau. Ja, die war wirklich, ich glaube, die war mit die beliebteste Aktie, wurde auch in diversen Börsenpublikationen ziemlich gepusht und die sind auch teilweise stark gewachsen, aber ja, die Rückgänge dieses Jahr sind schon echt heftig, muss man sagen. Gut, die Aktie ist jetzt auch fast halbiert, hat sie sich. Ja, muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht, aber ich glaube, es gab in China so ein paar Sondereffekte, irgendwie irgendwelche Förderungen sind ausgefallen. Ich glaube, deswegen waren teilweise an der Januar, Februar nicht so gut. Ich glaube, BYD probiert extrem viel zu exportieren. Man sieht mehr BYDs mittlerweile als Teslas hier in Deutschland, ist mir aufgefallen, auf den Straßen. Die kannst du ja auch bei Finn Auto und so jetzt dir holen. Die drücken die ist natürlich extrem günstig in den Markt. Also gibt auch für die Deutschen jetzt dann viel Konkurrenz. Ja, aber diese neue Batterie ist schon auf jeden Fall ziemlich krass. Ne? Aber das Jahr wird insgesamt sehr schwierig. Ich glaube auch hier Xiaopeng, also Xpeng geschrieben, die hatten jetzt auch eher nicht so einen guten Ausblick. Ja, die ganzen Aktien kamen ziemlich zurück. Und ich glaube auch Tesla, diese Versicherungsdaten deuten jetzt auch nicht auf sehr, sehr gute Zahlen hin. Aber gibt natürlich immer, die Konkurrenz ist halt insgesamt in China brutal, wie du gesagt hast. Es gibt ja so viele Hersteller dort einfach. Ein Preiskampf ohne Ende. Am meisten verlieren auch die Deutschen da teilweise. Ne? Also Audi und Co., die haben Rückgänge, das ist wirklich brutal, vor allen Dingen auch Mercedes und BMW. Tja, das ist schon ganz heftig zu sehen, aber gut. Nee, super, dann haben wir einiges mitgenommen, bin ich mal gespannt. Dann können wir nochmal im kommenden Jahr spätestens nochmal ein kleines Update geben, ne? Mal sehen, wie sich dann The Trade Desk entwickelt hat. Ich hoffe mal in die richtige Richtung, ja, das wäre ja schön. Ich würde sie auf jeden Fall auch nicht abschreiben und werde sie auch mal halten. Und ja, dann sage ich Dankeschön, Lisa, ne, dass du da warst und ich wünsche uns allen ein entspanntes Wochenende, hoffentlich ohne zu viele Headlines. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch von mir schönes Wochenende, geruhsames Wochenende und auf erfolgreiche Trades.
Genau. Ciao, ciao.